Welcome to the Sport Passion Podcast. And here is your host, Lars Marendorf.
Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Sport Passion Podcast. Nach der Jubiläumsausgabe Nummer 500 heute mal wieder eine normale News-Ausgabe. Trotzdem gilt natürlich, wenn euch die Folge gefallen hat mit den Interviews mit einigen Kollegen aus Nordamerika, dann sehr, sehr gerne Feedback und vielleicht auch eure Ideen, wenn ich denn sonst nochmal einladen kann. Das versuche ich natürlich dann. Kann nie garantieren, dass die Gesprächspartner dann auch reinkommen, aber wenn euch da jemand einfällt, kann ich das durchaus nochmal versuchen und ansonsten, wie gesagt, gerne eine Rückmeldung, wie ihr das Format fandet. Folge 500 mit den drei Interviews. Heute fangen wir auch wieder an mit einer glatten Zahl und die hatte ich in der letzten Woche schon erwähnt in der News-Ausgabe. Connor Hellebuyck, drittschnellste Torhüter, der 300 Siege erreicht und das wurde gefeiert zum einen von den Winnipeg Jets und von ihm selber. Er hat erstmal eine spezielle Zeremonie gehabt davor, dann hat er noch sein 500. Spiel gehabt, da gab es noch einen Silver Stick dann auch noch mit dazu und für den 13. Sieg gab es einen goldenen Commemorative Stick dort eben entsprechend, dann gab es noch einen speziellen Puck, weil er seinen 40. Shutout hatte, also ja, Jubiläumstage bei Connor Hellebuyck und obendrauf dann als kleine Kirsche auf der Sahne auf der Torte gab es die Auszeichnung als einer der drei Stars, nämlich als erster Star der Woche. Und damit hat er da dann die letzte Ehre dann sich noch geholt. Hat unter anderem eben einen 5:2 gehabt in Nashville, wo er den 300. Sieg hatte. Und dann dazu noch auch unter anderem einen Shutout 3:0 gegen die Avs zu Hause. 6. Shutout schon in dieser Saison. Und den hält er selber für die Franchise, also 6 Shutouts, die hat er 2017, 2018 und 2019, 2020 schon gehabt. Also ist da schon sehr, sehr gut unterwegs, seinen eigenen Rekord auszubauen. Der zweite Star der Woche, das war Jordan Staal von den Carolina Hurricanes. Der hatte in 4 Spielen 5 Tore und unter anderem hatte er einen Hattrick im Spiel gegen die Toronto Maple Leafs, 6:3 ging das aus und er war der drittälteste Spieler in der Franchise-Historie nach Rod Brind'Amour und Ray Whitney. Beide, muss man ja dann auch sagen, oder alle drei dann in der Historie auch in Carolina und nicht in Hartford. Und dazu gab es dann in der Woche auch noch wieder Grund, sich zu freuen für Familie Staal, denn Eric Staal, der war der 4. Spieler in der Geschichte der Carolina Hurricanes, dessen Nummer an das Hallendach vom, in diesem Fall dann dem Lenovo Center, dort entsprechend gezogen wurde. Nummer 12 hängt jetzt oben an der Hallendecke. Dort hängen schon die 2 von Glenn Wesley, die 10 von Ron Francis, dem aktuellen General Manager der Seattle Kraken und die 17 vom aktuellen Coach von Rod Brind'Amour, also dann die 12, die 4. Nummer und ich muss sagen, ist irgendwie eine ungewöhnliche Reihe, finde ich. 2, 10, 12 und 17. Müsste man mal vielleicht die Franchises durchschauen, welche Nummern so nah beieinander sind, die retired sind. Also sind ja nur 15 Zahlen quasi auseinander. Ja, ich weiß, jetzt irgendwie ein bisschen nerdig, aber das wundert mich so ein bisschen. Andere haben mit Torhütern, machst du dann oft in den 30ern eine Nummer. Oder ja, zum Beispiel die 99 natürlich dann eben entsprechend ganz, ganz hoch oder eine 66 in Pittsburgh. Aber das kann ich ja vielleicht in irgendeiner Sonderausgabe mal in der Sommerpause oder so machen. Ist auch etwas nerdiger das Thema. So, und dann noch schnell den dritten Star. Der war, kurz ein paar Infos noch zu Jordan Staal. Natürlich 2:6 den Stanley Cup gewonnen. Er hält einige Rekorde in der Franchise-Historie. Unter anderem Goals scored, Assists, Points, Games played, Powerplay-Tore, Powerplay-Punkte und Hattricks 13. Sein Bruder ist ein bisschen näher rangerückt jetzt mit dem einen, aber ist, glaube ich, dann noch ein gutes Stück weg. Also da, der ist nicht gefährdet, zumindest nicht durch den eigenen Bruder. Und dann der dritte Star der Woche, und das ist wirklich bemerkenswert, das ist Patrick Kane von den Detroit Red Wings. Der hatte in 3 Spielen 6 Punkte, 2 Tore dabei mitgemacht. Und es war eine perfekte Woche. Und der 7. Sieg in Serie seit dem 29. Dezember bei den Detroit Red Wings. Und da hat man wirklich mal den Effekt eines Trainerwechsels durchaus gesehen. Also die Red Wings sehr, sehr gut unterwegs. Und ich muss mal schauen, ob es schon wieder Zeit ist für eine Hot 5 oder Not 5. Dann aber eher in der nächsten Ausgabe. Wir kommen zu Verletzungen. Evgeny Malkin ist auf der Injured Reserve List bei den Pittsburgh Penguins, hat 4 Spiele hintereinander verpasst, kann aber jetzt auch schon wieder zurückkehren, also scheint nicht so schwierig oder schwerwiegend zu sein, die Verletzung. Michael Bunting, der hat dann einen Autounfall, hat ein Spiel ausgesetzt. Und dann gab es noch einen Autounfall von Emil Heinemann, dem Schweden der Montreal Canadiens, und zwar gerade aktuell, jetzt heute oder gestern dann entsprechend. Und der fällt aber 3 bis 4 Wochen aus. Also Autounfall auswärts in Utah, da sind sie gerade zu Gast, die Montreal Canadiens. Und das ist natürlich ziemlich bitter. Hat eine solide Saison gespielt bisher, denke ich. 23 Jahre alt, 17 Punkte, 10 Tore, 7 Vorlagen. Ist schon okay in 41 Spielen. Und der ehemalige Second-Round-Pick der Florida Panthers. Und ja, ist auch schon ein bisschen durch die Gegend gereist, war in Florida oder gehörte zu den Panthers, zu den Flames und jetzt eben zu den Canadiens. Und das ist natürlich super ärgerlich, wenn du dann da eben entsprechend durch so einen Autounfall verletzt wirst. Aber das zeigt eben auch, dass die NHL-Spieler normale Leute sind. Und wenn die rumlaufen, dann ist natürlich auch immer die Gefahr, dass dort eben dann ein Unfall passiert. Und wie schwerwiegend das sein kann, das haben wir ja leider dann in der Sommerpause auch gesehen. Dann gibt es einen Dauerverletzten bei den Edmonton Oilers, Evander Kane, und der hat sich einer Knie-OP unterzogen. Und der hat ja schon vor der Saison sich operieren lassen, also ist da entsprechend ja auch schon unterwegs gewesen. Und jetzt eben dann eine Knie-OP, und da muss man sagen, so ein bisschen kommen schon Fragen hoch. Die letzte Prozedur, die hat er sich vor der Saison durchführen lassen, das hätte man vielleicht auch ein bisschen früher machen können, waren schon ein paar Fragen, warum das unbedingt zu dem Zeitpunkt sein musste. Jetzt diese Knie-OP, auch mitten in der Saison, vielleicht wäre auch das etwas gewesen, was man dann direkt vor der Saison hätte machen können, und im Moment der Zeitraum, wo er mit der Verletzung ausfällt, sind 4 bis 8 Wochen, und da muss man eben schon gucken, also die Timeline, die geht dann ja langsam, wenn wir jetzt Mitte Januar haben, dann sind wir Mitte März. Und wenn es ein bisschen schlechter läuft, dann sind wir eben schon in den Playoffs. Das war ja auch eine Vermutung so ein bisschen, dass die Edmonton Oilers da eben die komplette Saison auf ihn verzichten müssen. Wird gesagt, es ist ein Platz für ihn da, wenn er dann zurückkommt. Aber da muss man eben auch abwarten, wie kommt er denn dann zurück. Wenn man ein Jahr nicht gespielt hat, ist es natürlich auch so, dass der Rhythmus dann so ein bisschen fehlt. Ansonsten würde er ihnen natürlich gut tun, obwohl die Edmonton Oilers, hatte ich eben gesagt, Hot 5, Not 5, sehr, sehr gut unterwegs sind, sehr, sehr gut jetzt auch ein Team gewesen in der ersten Hälfte der Saison, richtig in Form gekommen, und trotzdem zu den Playoffs hin würde natürlich Evander Kane da etwas mehr Tiefe, etwas mehr Wucht und auch einen großen Spieler einfach mit eben Torjägerqualitäten dann da nochmal ins Line-Up bringen. Muss man eben schauen, wie schnell er dann dort auch zurückkommt. Wenn wir mal einmal so ein bisschen über die anderen Verletzungen schauen, bei Hampus Lindholm in Boston ist noch nicht klar, wann der wieder zurückkommt, ist die Sache. Dann gab es, das wollte ich noch erwähnen, wer war denn das? Das war von den Winnipeg Jets. Colin Miller hat sich den Kehlkopf gebrochen. Eine Fraktur im Kehlkopf, also gebrochen, weiß ich nicht, was das dann ist. Ich weiß auch nicht, ob er einen Puck abbekommen hat oder so. Klingt auf jeden Fall nach Aua. Und er wird mindestens 2 Wochen ausfallen. 20. Januar ist so das Datum der Rückkehr. Das ist jetzt auch schon knapp eine Woche her. Ja, aber klingt also nicht so, als ob man das haben möchte, irgendwie eine Verletzung am Kehlkopf. Die Minnesota Wilds sind weiterhin gebeutelt. Jonas Brodin ist noch verletzt, Brock Faber ist verletzt, Kirill Kaprizov fällt auch weiterhin aus. Und es gibt immer noch keine Timeline bei Kaprizov, und so langsam kann man sich dann auch von dem MVP-Thema bei ihm verabschieden. Sehr, sehr schade, weil er sehr gut unterwegs war und weil er eben auch jemand war, der mal ein anderer Name in den Diskussionen war. Im Moment würde ich sagen, Favorit wahrscheinlich Leon Draisaitl, Connor Hellebuck auch gut mit dabei, aber bei Torhütern ist immer so ein bisschen die Frage, ob er denn ja, dann eben auch entsprechend dort genug Stimmen bekommt, auch bei der Wahl eben zum MVP. Designer Trophy ist eine ganz andere Geschichte, die kann sich Hellebuyck quasi schon in die Vitrine stellen, so ungefähr. Aber beim MVP muss man dann eben auch schauen. Bei den Fs fällt weiterhin Samuel Girard aus, der hat auch eine kleinere Verletzung. Und ja, ansonsten Freddy Anderson, Carolina ist auch bekannt, Sean Monahan, der muss, ja, okay, der muss seine Handgelenksverletzung schienen quasi, das ist auch nicht gut, fällt auch mindestens 2 Wochen aus für die Columbus Blue Jackets, also auch da kein guter Bericht, was die Verletzung betrifft. Dann gibt es Neuigkeiten in Philadelphia zum Thema Halle. Da gab es Planungen, die sehr weit fortgeschritten waren und die auch schon sehr tief diskutiert wurden. Neben der City Hall in Downtown Philly dann eine neue Halle zu bauen. Jetzt ist es aber wohl so, dass im Süden wieder eine neue Halle entstehen soll. Die soll dann auch in der Nähe des bestehenden Wells Fargo Centers sein. Und das ist ein ganz interessanter Komplex, das hatte ich glaube ich auch schon mal in einer anderen Sendung erwähnt, da sind die Philadelphia Eagles, da gibt es den Baseballpark, entsprechend Citizen Bank Field ist das dann, oder Bank Park heißt das Ganze, und es gibt dann eben auch das NFL-Stadion, Lincoln Financial Field ist das und direkt daneben eben das Wells Fargo Center, ist ganz nett, wenn man aus dieser NRG U-Bahn-Station rauskommt und dann eben dort schaut, da sind dann die Hallen alle nebeneinander, schon ganz cool gemacht, dass da sozusagen das Sportzentrum ist, wobei mir das aufgefallen ist, in Pittsburgh ist das auch ähnlich, sind auch sehr nah beisammen, zumindest das Footballstadion und das Baseballstadion, vielleicht eben auch, weil sich die Spielzeiten ja nicht komplett überschneiden und dann eben entsprechend auch die Spieltage auseinandergehalten werden können an der Stelle. Ja, da irgendwo würde ich jetzt vermuten, soll dann die neue Arena entstehen, gab es so ein bisschen Unstimmigkeiten, da auch Kritik in Philadelphia, weil wohl eben diese andere Halle sehr intensiv diskutiert wurde in der Nähe der City Hall. Das ist aber auch ein Bereich, wo man nicht unbedingt so ohne weiteres eine Halle hinbauen kann. Deswegen gab es auch viel Kritik und jetzt anscheinend dann eben eine Lösung wieder im Süden. Was habe ich mir noch notiert an Neuigkeiten? Einmal hier den Blick auf meine Notizen, den werden erkennen, habe ich erwähnt. Ja, dann in Boston. In Boston gab es eine ganz interessante Situation. Die Boston Bruins waren auswärts zu Gast bei den Florida Panthers. Und da kommen wir gleich noch zu. Das war auch eins der Spiele der Woche, was ich so genannt habe. Und da war es aber vorher, ja, Unstimmigkeiten, will ich mal sagen. Es gab Gerüchte in Boston in den Medien. Und zwar wurden die Gerüchte von einem Journalisten gestreut, der vorher auch die Entlassung von Jim Montgomery vorhergesagt hatte. Und das ist natürlich etwas, wo du dann erstmal ein bisschen Credits hast und wo die Leute, wenn du denn weitere Dinge, weitere News rausbringst, natürlich schon glauben, dass das Ganze dann auch Hand und Fuß hat. Und der hat eben entsprechend die Nachricht rausgebracht, dass in Boston das im Lockerroom nicht stimmt und dass sich speziell David Pastrnak und Brad Marchand nicht wirklich grün sind. Was dann dazu geführt hat, dass Marchand vor dem Spiel gegen die Florida Panthers vor die Presse getreten ist und gesagt hat, also der Junge hat überhaupt keine Credibility mehr, der hat überhaupt keinen Ruf mehr, dem wird man jetzt nichts mehr glauben. Das ist so, dass einfach das überhaupt nicht stimmt, dass die beiden richtig gute Freunde sind, dass die beiden sich auch verstehen und dass natürlich auch, wenn sie schlecht spielen, Kritik da ist, aber dass da überhaupt kein Bruch durch den Lockerroom geht, sondern im Gegenteil, dass sie sehr nah beieinander sind. Dann haben die Bruins auch ein solides Auswärtsspiel gemacht. Und das hatte ja 2 Twists. Am Ende gleichen die Florida Panthers 3 Sekunden vor Schluss durch ein Tor von Sam Reinhardt aus zum 3:3. Fluky Goal da eben gewesen. Und am Ende ist es dann natürlich passend mit seinem 2. Tor im Spiel, 4 Sekunden vor Ende der OT, natürlich David Pastrnak, der den Siegtreffer erzielt. Also das eine ganz nette Geschichte da bei dem Auswärtsspiel der Boston Bruins. Und dass Marchand so offen dann auch jemanden kritisiert, das würde ich schon sagen, deutet sehr darauf hin, dass da nicht so viel dran ist an dieser Geschichte. Denn normalerweise sind Spieler da auch eher reserviert, um so etwas zu verbreiten. Natürlich, wir hatten die Geschichten in Vancouver, wo eben da entsprechend auch die Gerüchte gestreut wurden und wo dann auch ja ein Beef anscheinend in der Kabine irgendwo ist, wo es ja jetzt sogar die Trade-Gerüchte gibt um JT Miller und Elias Pettersson und Natürlich war es dann so, das passte so ein bisschen in die Thematik rein, aber anscheinend bei den Boston Bruins kein Problem im Moment im Locker-Room. Dann ist noch ein etwas größerer Vertrag zu verkünden. Es gibt ja auch immer Minor League Deals oder Minor Deals. Da gehe ich jetzt in den allermeisten Fällen nicht drauf ein oder auch so Minor Trades. Seht mir das nach. Wenn euch da was interessiert, sehr gerne melden. Hat ja letzte Woche dann eben auch entsprechend bei den Maple Leafs ein bisschen was erzählt. Aber ansonsten, darüber sehe ich hinweg. Aber die Ottawa Senators haben Ridley Gregg einen neuen Kontrakt gegeben. Und da fällt mir gerade so ein bisschen auf, dass der ja letztens auch ein Thema war im Spiel gegen die Maple Leafs, wo er da diesen Schlagschuss reingemacht hat zuletzt. Das ist ja auch schon ein bisschen her, aber ja gut, das war jetzt gar keine Absicht, da die Leafs mit reinzubringen. Also Gregg bekommt einen neuen 4-Jahres-Vertrag, 13 Millionen Dollar. Bis 2028, 2029 geht das Ganze. Hat im Moment 6 Tore, 6 Vorlagen, ist eher als Two-Way-Player dort entsprechend auch zu sehen. Also ich glaube schon, dass das ein Deal ist, der ist okay für die Ottawa Senators, nichts, wo man jetzt irgendwie sagen muss, ist überbezahlt, ist es zu lang oder sonst was, sondern ich glaube, das passt so ungefähr zu dem, was man normalerweise auch erwarten konnte und ja, Gregg dann eben ein Kernbestandteil in den nächsten paar Jahren in Ottawa und sicherlich auch so etwas, wo man dann vielleicht auch sagen kann, auch mit dem Alter, er kann sich einen neuen Vertrag verdienen, dann einen längeren in diesen 3 Jahren eben entsprechend und die Senators können sich das Ganze dann auch anschauen. Und er dürfte dann auch noch kein Unrestricted Free Agent sein. Auch das ist ja clever, dass du dann nach so einem Show-Me-Contract vielleicht so ein bisschen, so eine Mischung ist das ja kein ganzer Show-Me-Contract, dass du dann eben entsprechend dort auch die Möglichkeit hast und sagen kannst, okay, du kriegst dann einen längerfristigen Vertrag. Ja, aktuell 3. Reihe, denke ich, auch wirklich solide da eben entsprechend. Und das passt zu den Ottawa Senators. Ja, mehr habe ich im Moment hier nicht auf meinem Zettel. Sind sicherlich wieder Themen dabei, die ich vergessen habe. Genauso wie am Anfang die Bitte um Feedback war bei der Sendung zur Folge 500, wenn ihr da eben entsprechend was habt. Auch natürlich sehr gerne zu den News, wenn euch da was eingefallen ist, wo ich gar nicht drauf eingegangen bin. Sehr gerne mich darauf hinweisen und dann eben entsprechend dort mir schreiben. Dann schauen wir mal in die Spiele der Woche. Was gibt's denn so? Es gibt einen pickepackevollen Mittwoch jetzt. Ist ja schon ein bisschen angebrochen. Stars bei den Leafs ist ein schönes Ding. Also das ist West Coast oder Western Conference. Nicht West Coast, Western Conference gegen Eastern Conference. Das ist ein ganz nettes Spiel. Ja, warten wir es mal ab, ob wir das jetzt nehmen als eines der dreien. Wir schauen mal weiter, wie es am Donnerstag weitergeht. Da könnte man Oilers gegen die Wild sich sehr, sehr gut anschauen. Also das ist dann eher ein internes Duell in der Western Conference. Auch etwas, was in den Playoffs durchaus möglich ist. Leafs gegen die Devils gibt es am Freitagmorgen. Ich picke mir mal auf jeden Fall 2 Partien raus fürs Wochenende. Wir fangen mal an am Samstag, 22 Uhr, Dallas Stars bei der Colorado Avalanche. Rematch, wir hatten die Playoff-Serie letztes Jahr, wir hatten vor ein paar Jahren eine Playoff-Serie zwischen den beiden Teams, also da ist ein bisschen Historie auch da. Stars sicherlich besser unterwegs als die Avs, die sind solider geworden, aber immer noch ein bisschen schwankend. Du kannst in Winnipeg verlieren, gar keine Frage, gegen Connor Hellebuck habe ich vorhin erwähnt, du darfst aber dann nicht auswärts vorher, 2 Spiele vorher war es, glaube ich, oder 3 Spiele vorher war es, bei den Chicago Blackhawks verlieren, also so richtig 100% überzeugt bin ich noch nicht. Bei den Avs, Dallas Stars, bei der Colorado Avalanche am Samstag um 22 Uhr. Dann am Sonntag nehmen wir ein Spiel der Ottawa Senators gegen die New Jersey Devils. Das ist um 19 Uhr abends. Also das auch eine richtig schöne Partie da. 2 Teams, die sich durchaus auch in den Playoffs begegnen könnten. Und dann gucke ich nochmal ein bisschen zurück. Was gibt es denn sonst noch so, was ihr euch anschauen könntet hier in der Dienstagnacht? Naja, das ist mir zu kurzfristig, weil die Sendung eben erst dann abends online geht. Nehmen wir 1 der Mittwochspiele, habe ich erwähnt, Edmonton Oilers bei den Minnesota Wild. Das wäre dann am Donnerstagmorgen um 2.30 Uhr in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, 2.30 Uhr. Natürlich könnt ihr das dann auch im Rewatch gucken. Die Edmonton Oilers bei den Minnesota Wild, Samstagabend 22 Uhr Dallas in Colorado und am Sonntag die Ottawa Senators um 19 Uhr bei den New Jersey Devils. Bin ich ziemlich sicher, das ist mindestens dieses Spiel und vielleicht auch eines der anderen bei den Kollegen von Sky zu sehen gibt. Sicherlich auch mit deutschem Kommentar, zumindest das am Sonntag. Und dann könnt ihr das da eben entsprechend verfolgen. Ansonsten würde ich sagen, einfach heute mal eine kurze, knappe Sendung. Vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt gesund und tschüss.
Sportliche Grüße. Das war's, euer Lars.
Hallo, ich bin Christiane Beer, Führungskräfte-Coachin und Organisationsberaterin. Alle zwei Wochen habe ich in meinem Podcast Führungsgefühle Führungsmenschen zu Gast. Getreu dem Motto, Führungskräfte sind auch nur Menschen, spreche ich dabei mit meinen Gästinnen über deren Führungsarbeit und wie es ihnen im Arbeitsalltag damit geht.
Ist dann immer auch gepaart mit persönlichen Verletzungen.
Wir sprechen dann über ihr ganz persönliches Glück und Leid, Frust, Stolz, Sehnsüchte, Leidenschaften als Führungskraft, von Führungsgefühlen eben. Und wir sprechen darüber, wie sie damit umgehen.
Das ist tatsächlich etwas, was mich vom Bild her die Wellen surfen lässt.
Führungsgefühle, der Führungspodcast mit dem Blick auf ganze Menschen. Überall, wo es Podcasts gibt.